ARD.
Das hätte auch anders verlaufen können, aber meine Erwartungen sind eigentlich nicht nur getroffen, sondern übertroffen worden.
Die Bilanz des Bundeskanzlers nach dem Gipfel der vielen Köpfe in Washington demonstrativ positiv. Friedrich Merz und andere führende europäische Politiker hatten den ukrainischen Präsidenten ins Weiße Haus begleitet. Gastgeber Donald Trump hatte Wladimir Selenskyj am Tag zuvor nochmal unter Druck gesetzt, einer Beendigung des Krieges nicht im Wege zu stehen. Doch der von manchen bereits befürchtete Diktatfrieden erscheint vorerst abgewendet oder zumindest aufgeschoben zu sein. Doch bei näherer Betrachtung bleiben nach diesem sogenannten Supergipfel in Washington viele Fragen offen. Zum Waffenstillstand, zu Sicherheitsgarantien, zu Gebietsabtretung. Aber dafür sind wir ja da. Willkommen zu Streitkräfte und Strategien. Ich bin Stefan Niemann und melde mich aus Hamburg.
Und ich bin Kai Küstner und bin gerade in Belgien. Heute ist Dienstag, der 19. August und wir zeichnen diese Folge um 12 Uhr auf.
Und haben, Kai, wie viele Beobachter, eine ziemlich schlaflose Nacht hinter uns. Du hast den Gipfel auch durchgehend verfolgt. Über das Atmosphärische und die Trump-typischen Show-Elemente, sage ich mal, da reden wir gleich auch noch. Aber was waren die substanziell wichtigsten Ergebnisse?
Ja, ich würde sehr gerne mit dem Thema Sicherheitsgarantien beginnen, weil genau hier aus meiner Sicht der Schlüssel tatsächlich zu einem langfristigen Frieden in der Ukraine liegt. Ob Frontlinien, einige Breiten oder Längen gerade weiter nördlich oder östlich eingefroren werden, mag man verhandeln können. Die Frage aber, ob sich die Ukraine gegen einen möglicherweise erneuten Angriff Russlands wird verteidigen können oder sogar verteidigt wird von Europäern und Amerikanern, ist dagegen im wahrsten Sinne des Wortes existenziell, also überlebenswichtig. Und wie viel mündliche oder schriftliche Zusicherungen Putins wert sind, die Ukraine nicht noch einmal anzugreifen, wissen wir. Also in dieser Frage scheint es in der Tat entscheidende Fortschritte gegeben zu haben. Jedenfalls lässt Donald Trump, der US-Präsident, sich offenbar auf die europäische Linie ein, dass die USA bei Sicherheitsgarantien dringend an Bord sein müssten.
There'll be a lot of help. When it comes to security, there's going to be a lot of help. It's going to be good. They are a first line of defense because they're there. They're Europe. But we're going to help them out also. We'll be involved.
Es wird sehr viel Unterstützung geben, sagt Trump. Und sie, womit Trump die Europäer meint, werden in der ersten Verteidigungslinie stehen. Aber, und das sind aus meiner Sicht die entscheidenden Sätze, wir werden ihnen aushelfen, wir werden involviert sein. Das ist stets das Wunschszenario der Europäer gewesen, dass die USA sich irgendwie an Sicherheitsgarantien beteiligen. Nun schwenkt Trump also auf diese Linie ein, ohne dass bislang klar wäre, was das eigentlich genau heißt. Also ob Truppen, Waffen oder Ähnliches, das bleibt zunächst jedenfalls noch vage.
Ja, ich habe es auch als auffällig vage empfunden, ehrlich gesagt, Kai. Es klang für mich nicht nach der Entsendung von US-Truppen, eher so, als wolle Trump die Sicherheitsgarantien für die Ukrainer flankieren von Amerika aus oder koordinieren, aber nicht so aktiv involviert sein. Aber immerhin, Trump hat grundsätzlich zugestimmt, dass die USA noch an Bord sind.
Ja, ich glaube, auch für seine eigene Wählerbasis wäre das wichtig, dass die USA eben nicht da Bodentruppen hinschickt. Aber das ist halt noch so offen geblieben, dass wir das zu diesem Zeitpunkt nicht sagen können. Aber den Europäern lag ja immer am Herzen, dass die USA da irgendwie im Boot sind. Und deshalb war ihnen dieses Zugeständnis, so würde ich es mal nennen, so wichtig, dass sie es gleich reihenweise wiederholt haben nach diesem Treffen. Und auch der Bundeskanzler, der nach der Zusammenkunft im Weißen Haus ein kurzes Pressebriefing abhielt, meißelte das nochmal in die Washingtoner Luft. Fast hatte man so ein bisschen den Eindruck, als sei das an die Adresse Trumps gerichtet, damit er das auch wirklich über die nächsten Tage oder beim nächsten Telefonat mit Putin nicht wieder vergisst.
Wir haben sehr nachdrücklich die Ankündigung von Präsident Trump begrüßt, der Ukraine Sicherheitsgarantien zu geben. Diese Sicherheitsgarantien haben eine sehr lange und intensive Diskussion erfordert. Am Ende steht, dass die Vereinigten Staaten von Amerika bereit sind, Sicherheitsgarantien zu geben, dies auch mit den Europäern zusammen zu koordinieren. Es wird also im Falle eines Friedensabkommens entsprechende Sicherheitsgarantien für die Ukraine geben.
wie genau auch von europäischer Seite die Sicherheitsgarantien ausfallen. Auch das bleibt noch in der Schwebe zunächst. Merz sagte noch einen etwas verklausulierten Satz, den man so interpretieren konnte, als schließe er auch die Entsendung deutscher Soldaten nicht aus, weil er da über ein Bundestagsmandat sprach, um einen ja aber noch nicht vorhandenen Frieden eines Tages abzusichern. Dass Deutschland das nur widerwillig tun würde und ohne US-Rückendeckung sowieso nicht, das hatte man ja in Berlin immer klargestellt in den letzten Wochen und Monaten. Jetzt könnte sich die Lage ändern. Bislang hatten ja nur Frankreich und Großbritannien offen signalisiert, dass sie zur Entsendung von Soldaten bereit wären. Aber genau das wird jetzt in den nächsten Tagen ausgearbeitet werden müssen. Selenskyj, der ukrainische Präsident, sprach ja davon, dass man in 2 Wochen diese Sicherheitsgarantien ausbuchstabiert haben werde. Und daran wird ja auch bereits gearbeitet, während wir hier aufnehmen, Stefan. In Schalten wollten sich noch heute, also am Dienstag, die sogenannte Koalition der Willigen und auch die EU-Staats- und Regierungschefs genau über diese Frage austauschen.
Ja, und die Befürchtung, Trump würde versuchen, Selenskyj zu konkreten und für die Ukraine äußerst schmerzhaften Gebietsabtretungen zu drängen, die war offenbar unbegründet. Haben die Europäer dieses Thema abgeräumt?
Also ich glaube, völlig abgeräumt ist es nicht. Das wird auch weiterhin auch in möglichen Gesprächen mit Russland eine Rolle spielen. Aber zumindest haben die Europäer Trump erstmal geschickt klargemacht, um was es da eigentlich geht. Also wie groß die umstrittenen Gebiete im Donbass sind und wie strategisch wichtig sie für die Ukraine sind, um ihr Land weiter verteidigen zu können. Friedrich Merz jedenfalls hat in seinem Pressebriefing hinterher gesagt, und Adressat war dabei möglicherweise genau der US-Präsident. Das wäre so, als müsste er Florida abgeben, wo Trump ja bekanntlich seine Sommerresidenz hat.
Ja, auch atmosphärische Fragen können über Wohl und Wehe im Weißen Haus entscheiden. Das weiß wohl keiner besser als der ukrainische Präsident. Diesmal wurde Selenskyj vom Gastgeber ganz anders behandelt als bei seinem letzten Besuch, wo er ja so furchtbar gedemütigt worden war von Trump und seinen Leuten, oder?
Ja, es war Selenskyj wirklich anzumerken, dass er aus dieser Erniedrigung, die er Ende Februar erlebte, gelernt hat. Die Sessel, in denen Trump und er vor der Presse dort im Weißen Haus saßen, waren dieselben, glaube ich zumindest. Aber sonst haben wir einen wie ausgewechselten Selenskyj erlebt, auch von der Kleiderwahl her, dazu gleich noch mehr. Und auch einen wie ausgewechselten Trump übrigens. Also wir haben einen dankbaren, zurückhaltenden, fast etwas demütig wirkenden Selenskyj erlebt. Der Ukrainer hat das sehr geschickt begonnen, fand ich, nachdem ja Trump an Putin in Alaska einen Brief seiner Frau Melania übergab, in dem die das grausame Schicksal der ukrainischen Kinder ansprach, übergab Selenskyj einen Dankesbrief seiner Frau an Melania Trump mit Dankesworten, dass sie sich so für dieses wichtige Thema einsetzt. Und dann kam eben jene Szene zum Thema Garderobe, bei der dieser sogenannte Journalist, der Selenskyj beim letzten Mal dafür anging, dass der nicht ordnungsgemäß im Anzug im Weißen Haus erschienen sei, der meldete sich nun wieder zu Wort und lobte, dass der ukrainische Präsident diesmal im schwarzen Anzug da säße und einfach fabelhaft aussehe.
President Zelensky, you look fabulous in that suit.
I said the same thing.
Yeah, you look good.
I said the same thing.
Yeah.
Isn't that nice? That's the one that attacked you last time. See, now he's in.
I remember that.
I know.
But
Zelensky.
You are in the same suit. You see, I changed you.
Maybe yours is much better.
Also eigentlich sind wir ja kein Mode-Podcast, Stefan, aber ich habe das deshalb mal auch in der Länge so stehen lassen, weil es ein bisschen erahnen lässt, wie gelöst die Atmosphäre war. Jedenfalls hatte Selenskyj auch seine kleine Rache an dem Reporter, als er dem entgegnete. Der würde ja noch denselben Anzug tragen wie beim letzten Mal, er Selenskyj, aber habe sich geändert. Also Atmosphäre tatsächlich gelockert, was wichtig ist. Was aber sich natürlich auch als flüchtig erweisen kann, wie wir wissen, in Trump-Zeiten. Daher noch einmal, parallel zu den Friedensbemühungen muss Europa daran weiterarbeiten, unabhängiger von den Launen des US-Präsidenten zu werden. Auch das ist eine Erkenntnis dieses Gipfels aus meiner Sicht. Und apropos Launen, Stefan, solcherlei Pressebegegnungen, das hat ja auch dieses Treffen wieder gezeigt, können schnell unerwartete Wendungen nehmen und laufen so ganz anders ab als unter vorigen US-Präsidenten.
Ja, das kann man wohl sagen, Kai. Also früher war es so bei republikanischen oder demokratischen Präsidenten bei so Staatsbesuchen, da durfte die Presse einmal kurz rein zum sogenannten Poolspray. Das heißt, man saß, wie meistens die beiden Herren dann da saßen und sich über das Wetter unterhielten oder über das Wohl der Familie. Und dann durften zwei Fragen gestellt werden und dann flog die Presse raus und man verhandelte ernsthaft hinter geschlossenen Türen und irgendwann nach Stunden gab es eine Pressekonferenz. Trump macht das Ganze ja zu einer Art Show vor laufenden Kameras. Das kann sich ewig hinziehen, wie auch jetzt bei diesem Ereignis in Washington. Da sind dann innenpolitische Themen plötzlich im Vordergrund, weil Reporter entsprechende Fragen stellen. Trump hatte viel Platz für Eigenlob, so wie wir ihn kennen. Er hat nochmal Biden-Bashing beschrieben, also hat seinen Amtsvorgänger als korrupten Präsidenten bezeichnet, hat auch nochmal gesagt, das sei Bidens Krieg, also der Ukraine-Krieg sei Bidens Krieg. Und hat auch seine Lüge vom gestohlenen Wahlsieg 2020 nochmal wiederholen können und uns alle wissen lassen, dass sein Junior Barron gut Golf spiele. Da vermischten sich also aus meiner Sicht unangemessene Weise schwadronierende Passagen im Plauderton mit wirklich ja substanziellen und im Kern für die ukrainische Bevölkerung buchstäblich lebenswichtigen Details, etwa zu einem Waffenstillstand oder Sicherheitsgarantien. Aber das müssen Trumps Gäste eben aushalten. Sie haben gelernt, irgendwie mit ihm umzugehen, mit dem gewaltig großen und ebenso empfindlichen Ego dieses Präsidenten, der ja als Friedensstifter in die Geschichte eingehen will. Kai, was ja kein schlechter Plan sein muss. Um aber jetzt nochmal auf die Ukraine zurückzukommen, war es tatsächlich am Ende ein Treffen, wie Bundeskanzler Merz meint, das die Erwartungen übertroffen hat? Teilst du diese Einschätzung?
Also ich würde mal etwas vorsichtiger sagen, zumindest ein Treffen, das die Befürchtung unterbot, also die schlimmsten Befürchtungen eben nicht Realität werden ließ. Und das, obwohl Selenskyj ja quasi zuerst in dieses Treffen noch ohne europäischen Geleitschutz ging, also in dieses erste Trump-Treffen und dann auch das Treffen der Europäer mit Trump selbst gelöster verlief, als man vorher befürchtet haben musste. Die laufenden Gespräche über die Sicherheitsgarantien, die es jetzt gibt, die sind extrem wichtig aus meiner Sicht. Nur wird natürlich kaum etwas funktionieren, wenn bei all dem der Mann im Kreml nicht mitspielt, beziehungsweise wenn es dabei bleibt, dass er Scheinverhandlungen führen möchte. Vergessen wir nicht, der Krieg geht mit unverminderter Härte weiter. Während des Treffens in Washington ließ Putin die Ukraine weiter bombardieren. Nur ein Beispiel: in der Zentralukraine, in der Region Poltawa, griff Russland laut ukrainischen Angaben in der Nacht zu diesem Dienstag mit Drohnen und Cruise-Missiles die Energieinfrastruktur an. Und auch im Osten, im strategisch so wichtigen Donetsk, gehen die Kämpfe weiter mit weiteren russischen Vorstößen in Richtung Pokrowsk und so weiter. Das übrigens kann Putin für sich als Erfolg verbuchen, dass die US-Seite nichts mehr von dem Zeitplan erst Waffenstillstand, dann Friedensverhandlungen wissen will. Das heißt, Russland kann zunächst jedenfalls unsanktioniert weiterkämpfen.
I don't think you need a ceasefire. You know, if you look at the six deals that I settled this year, they were all at war. I didn't do any ceasefires.
Ich glaube nicht, dass wir einen Waffenstillstand brauchen, sagt Donald Trump hier. Er beansprucht ja für sich, 6 Kriege in den letzten Wochen beendet zu haben und sagt dazu, bei keinem von diesen habe es einen Waffenstillstand gebraucht. Und so bleibt denn die Erkenntnis, dass es noch viele ungeklärte Fragen gibt. Auch die Frage, ob es wirklich zu einem Putin-Selenskyj-Gipfel kommt, gefolgt von einem Dreiergipfel Trump-Putin-Selenskyj, ist noch etwas offen. Trump habe das so mit Putin in einem Telefonat während einer Sitzungsunterbrechung verabredet, dass es genau ein solches Zweiertreffen innerhalb der nächsten 2 Wochen geben werde, hat Bundeskanzler Friedrich Merz in Washington verkündet. Die Signale aus Moskau klangen diesbezüglich zuletzt deutlich zurückhaltender. Putin wollte so ein Treffen ja eigentlich nicht. Und auch die Reaktionen auf das Washington-Treffen sind jetzt erstmal nicht überbordend. Der ehemalige Präsident Dmitri Medvedev ärgert sich jedenfalls über die, Zitat, antirussische, kriegstreiberische Koalition der Willigen, womit er die Europäer meinte. Russland wird weiter versuchen, das ist sicher, die USA und Europa, wo es nur geht, zu spalten. Immerhin aber, Das noch zum Schluss hat Außenminister Lavrov erklärt, Russland schließe keinerlei Formate aus. Das immerhin ist mal keine Ablehnung eines solchen Putin-Zelensky-Gipfels.
Ja, danke Kai. Ich freue mich, dass ich all das jetzt noch vertiefen kann. Und zwar mit Clemens Fischer, Professor für Geopolitik und internationale Beziehungen an der Universität in Köln. Der Mann war auch 30 Jahre Diplomat, früher Offizier in den österreichischen Streitkräften. Schön, dass Sie bei uns sind, Herr Fischer.
Ich grüße Herrn Niemann. Ich freue mich auch auf die Erinnerung.
Dieser sogenannte Supergipfel im Weißen Haus, der sollte ja ein weiterer Schritt auf dem Weg zur von allen Teilnehmern angestrebten Beendigung des russischen Angriffskrieges in der Ukraine sein. Welche Überschrift geben Sie diesem Kapitel am Tag danach?
Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, wir müssen mal sehen, dass wir mehrere Galaxien erlebt haben. Ich glaube, das war so Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Das heißt, wir sehen hier einen Zelensky, der hofft, dass er das bekommen hat, was er gerne hätte für die Ukraine. Wir sehen die Europäer, die davon ausgehen, dass sie heftigen Einfluss genommen haben. Wir sehen die Galaxie von Trump und Putin, die letztendlich sagen werden, was wirklich passieren wird.
Das hört sich so an, als seien die Darstellungen und die Wahrnehmungen nicht zwangsläufig deckungsgleich. Da reden wir gleich im Detail drüber. Wladimir Selenskyj hatte ja hochrangigsten politischen Geleitschutz dabei, wenn man das so sagen kann. War diese europäische Flankierung des ukrainischen Präsidenten aus Ihrer Sicht erfolgreich?
Das auf jeden Fall. Also dieses Unternehmen Bodyguard war eindeutig ein Signal nach außen zu zeigen, wenn auch die Amerikaner vielleicht sich aus der ganzen Geschichte verabschieden, dann stehen die Europäer an der Seite der Ukraine. Also dieses Signal war sehr, sehr wichtig. Was aber auch wichtig war, dass Selenskyj die erste Runde mit Trump alleine gemacht hat. Ansonsten hätte man sich die russische Presse vorstellen können, die am nächsten Tag aufmacht. Also heute, Selenskyj traut sich nicht einmal ins Weiße Haus ohne Schutz. Also so gesehen war es auf jeden Fall ein Erfolg und politisch waren es Bilder, die Selenskyj definitiv gebraucht hat.
Wenn ich das richtig nachgelesen habe, dann haben Sie vor wenigen Wochen in einem Interview gesagt, für Trump sei Europa nur ein lästiger Klotz am Bein. Bleiben Sie nach dem Washingtoner Treffen dabei?
Ja, weil das Hauptziel von Trump ist, aus Europa sich zurückziehen zu können, um den wirklichen Fokus, das ist ja der Indo-Pazifik und vor allem China, dass er sich auf das konzentrieren kann. Und da ist die Ukraine eigentlich nur im Weg und die Europäer sieht er eher so an, dass sie jahrelang Trittbrettfahrer gewesen sind. Das ist jetzt ausgemerzt worden durch die wirklich gute Initiative von Rutte in der NATO, dass die Europäer also mehr Verantwortung übernehmen, dass sie auch mehr zahlen. Und damit wäre auch das erreicht, was die Amerikaner in dem Sinn offenbar vorhaben, eine Art Gebietsaufteilung zwischen den Europäern und den USA innerhalb der NATO. Jeder nimmt seinen eigenen Hinterhof wahr. Und wenn es drum und drauf ankommt, dann unterstützt man sich.
Jetzt hatten ja vor dem Treffen in Washington manche befürchtet, dass Trump Selenskyj massiv unter Druck setzen könnte, eine Art Diktatfrieden zuzustimmen, unter Umständen sogar einem, der Putins Handschrift trägt. Das ist offenbar nicht passiert. Ist das ein Verdienst der Europäer?
Ich glaube, das ist ein Verdienst der Einsicht von allen Seiten. Wenn man Selenskyj so ins Eck gedrängt hätte, dass es klar ist, dass er unterschreiben muss und gezwungen wird, dass das eigentlich nicht haltbar sein wird. Das heißt, auch daher war die Regie gestern ganz gut. Alle bedanken sich bei Trump. Damit wird sein doch nicht gerade unterentwickeltes Ego relativ gut bedient. Auf der anderen Seite zeigt Selenskyj, dass er in der Lage ist zu verhandeln, obwohl er zuerst auf Telegram noch gesagt hat, dass er eigentlich über Gebietsabtretungen gar nicht reden will. Aber letztendlich war es der Punkt zu zeigen, die Ukraine ist willens zu verhandeln, die Europäer unterstützen es. Und Trump hat hier auch mitgespielt, denn wir dürfen nicht vergessen, der Mann, der gestern nicht im Raum war, ist am Ende der entscheidende Mann. Aber der, also Putin, aber auch dieser hat ja Abhängigkeiten von Trump. Er braucht Trump, um auf die Bühne zurückkehren zu dürfen, wo er so unglaublich gerne hin will nach der Demütigung von Obama, dass Russland nur eine Regionalmacht sei. Und auf der anderen Seite braucht Trump den Herrn Putin, um überhaupt an die seltenen Erden heranzukommen der Ukraine, die er in diesem Rohstoffdeal mit der Ukraine sich eigentlich gesichert hat.
Nun wollten Merz und Macron, Meloni, Starmer, Rutte und Stubb und von der Leyen vor allem eines, den US-Präsidenten von der Notwendigkeit einer Waffenruhe überzeugen. Der Bundeskanzler hat sich da aber eine Abfuhr eingehandelt. Er habe schon viele Friedensabkommen ohne vorigen Waffenstillstand erreicht, behauptete Trump. Ist das Thema damit vom Tisch und ist es aus Ihrer Sicht richtig, jetzt weiter zu verhandeln, obwohl Putin seine Truppen weiter vorrücken lässt und obwohl die ukrainische Zivilbevölkerung weiter von ihm mit Raketen- und Drohnenangriffen getötet und terrorisiert wird?
Nun, Herr Niemann, da müssen wir von vornherein einen Satz noch dazu sagen. Hier ist eine Partei, die das Völkerrecht gebrochen hat, das ist Russland mit dem Angriffskrieg, und eine Partei, die das Opfer ist, das ist die Ukraine. Auf der anderen Seite aber, das Völkerrecht sieht überhaupt nicht vor, dass bevor man also Waffenstillstandsverhandlungen führt, auch eine Waffenruhe einziehen muss. Das ist eine Frage, der die Parteien zustimmen müssen, die am Krieg beteiligt sind. Und Russland ist offenbar eben nicht gewillt, das zu tun. Aufgrund der derzeitigen Lage auf dem Gefechtsfeld wird es auch kaum einen Hebel geben, dass man Putin das abtrotzen kann. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass Putin vielleicht zustimmt, und das wäre also diese humanitäre Geste, die Bombardierung des Hinterlandes, also der Städte, für eine bestimmte Zeit einzustellen. Das, was gestern die Europäer gemacht haben, war ein, glaube ich, mehr oder weniger letzter Versuch, noch einmal darauf hinzuweisen. Das ist auch ein politisches Symbol gewesen. Und da war Kanzler Merz eigentlich doch sehr mutig, wenn es nicht sogar abgesprochen gewesen ist, dass er mit dem kommt, das noch einmal aufzubringen. Aber Trump hat es wirklich relativ trocken weggewischt. Und damit auch sehr klar gezeigt, darüber reden wir nicht mehr.
Es wirkt so, als seien die Rollen abgesprochen gewesen. Sie haben es erwähnt eben, Frau von der Leyen hat ja das Schicksal ukrainischer Kinder angesprochen, die zu Tausenden nach Russland verschleppt wurden. Auch das offenbar eine Rollenverteilung, die vorher abgestimmt war, schon damit nicht alle durcheinander reden wahrscheinlich, wenn es so viele sind. War ja nicht ganz einfach in der Choreografie.
Nö, das sieht man also, dass dieses Mal es zum ersten Mal eine Art geschlossenes Auftreten war. Es waren die beiden mehr oder weniger Exekutivorgane von zwei Organisationen, sprich Rutte von der NATO und von der Leyen von der EU, obwohl sie dazu eigentlich auch von der EU kein wirkliches Mandat gehabt hätte. Es sind die zwei Atommächte aus Europa, das Vereinigte Königreich und Frankreich am Tisch. Es ist Meloni, die vermutlich deshalb am Tisch ist, weil sie auch mit Trump sehr gut kann. Ansonsten würde es keine Begründung geben. Und natürlich Deutschland, das immer schon in den Russland-Beziehungen eine sehr, sehr entscheidende Rolle gespielt hat. Und die Rollen waren gut verteilt. Also es begann damit, dass Selenskyj noch einmal darauf hinweist, wie eigentlich dankbar er ist. Dann kommt eben die Geschichte mit dem Brief von Melania Trump an den Putin, den er wieder beantwortet mit einem Brief seiner Frau an die Frau von Trump. Und dann kommen die Europäer, die wirklich, wie sie sagen, ausgezeichnet alle ihre Rolle gespielt haben. Und das war ein Auftreten der Europäer, das natürlich auch heute beim Europäischen Sonderrat ein Thema sein wird. Aber es war gut gemacht.
Und die da am Tisch saßen, spielen auch eine gewichtige Rolle beim Thema Sicherheitsgarantien. Dass die Ukraine nach einem wie auch immer gearteten möglichen Friedensschluss nicht auf das Wort von Wladimir Putin vertrauen will, Russland werde die Ukraine nicht ein weiteres Mal angreifen, das ist ja verständlich. Sicherheitsgarantien sind für Selenskyj deshalb ein zentrales Element für jedes Abkommen. Ist es gelungen, aus Ihrer Sicht, die Amerikaner da an Bord zu halten oder an Bord zu holen?
Ich glaube, man muss auf eines noch zurückgreifen. Ich glaube, der Herr Selenskyj sollte nicht nur vorsichtig sein, ob die Russen sich daran halten, sondern wenn man das Budapester Memorandum sieht, dass er die territoriale Integrität Ukraine garantiert hat, wenn sie die Atomwaffen an Russland zurückgeben, da haben auch die Signatarmächte die Ukraine letztendlich im Regen stehen gelassen. Und da waren auch Westliche dabei. Das heißt, das Vertrauen ist nach allen Seiten erschüttert gewesen. Das, was wir aber jetzt gesehen haben, ist, dass auch Russland akzeptiert, dass man nicht umhinkommen wird, dass die westlichen Staaten eine Sicherheitsgarantie abgeben. Und das halte ich für den eigentlichen Durchbruch des gestrigen Abends, dass das nicht mehr außer Diskussion gestellt wird. Das ist ein Punkt, der ist auch durch. Und die Frage ist, wie es ausgeformt wird.
Aber wenn ich Trump richtig verstanden habe, dann hat er eigentlich eher gesagt, Amerika könne das Ganze koordinieren. Er hat nicht explizit gesagt, dass die USA bei den Sicherheitsgarantien mit dabei sind, oder?
Da haben Sie völlig recht, Herr Niemann. Und das ist vielleicht das Manko des gestrigen Abends gewesen, dass der Hauptgegenstand, also Sicherheitsgarantien, sehr, sehr vage formuliert worden sind. Aber wenn man die amerikanische Haltung dazu nimmt, dann ist eines ganz klar, die Wahrscheinlichkeit, dass amerikanische Soldaten dabei beteiligt sind, ist relativ gering. Trump hat ja mehrfach darauf hingewiesen, wie schön es ist, dass man amerikanische Waffen wird kaufen dürfen und müssen nachher zu. Denn es gibt einige Systeme, zum Beispiel Luftabwehr, die eben nur aus amerikanischer Produktion kommen. Das heißt, für ihn ist die Sache damit abgetan, dass er es verhandelt und die Amerikaner damit ein Geschäft machen und am Boden dürfen es die Europäer machen.
Würden es denn die Europäer am Boden machen?
Das ist der Punkt, den ich mir gestern auch gedacht habe und darum habe ich es auch auf das Budapester Memorandum verwiesen. Denn es gab ja damals die europäischen Garantien schon, die letztendlich dann nicht eingelöst wurden. Wenn man die Runde sich gestern ansieht, also bei Keir Starmer kann man sehr wohl damit rechnen, dass die Briten Truppen schicken werden. Davon kann man auch ausgehen, dass es die Franzosen machen, allein schon, weil es die Briten machen. Und wenn man dann aber zur anderen Flanke am Tisch sich ein wenig näher hinbewegt, dann sehen wir schon Frau Meloni, die vor mehreren Wochen schon ausgeschlossen hat, dass italienische Truppen dabei sind. Dann sehen wir Kanzler Merz, der gestern ausweichend war. Sein Außenminister Wadefuhl sagt kategorisch auf keinen Fall. Und heute sagt der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, wenn ich es richtig im Kopf habe, da kann man sehr wohl darüber reden. Also da bin ich mir nicht ganz sicher. Es wird sehr, sehr schwierig sein, diese Truppen aufzustellen, denn wir reden hier nicht von 5.000 Mann, von 10.000 Mann, wir reden hier von 50.000 bis 150.000 Mann und die Ukraine will die auch auf Dauer noch haben. Das heißt, man muss sich A, sehr wohl überlegen, woher das Personal zu nehmen und das Zweite ist, wer zahlt das Ganze?
Und es wäre ja eine Situation, wo die Ukraine, wie früher Deutschland, geteilt wäre und entlang dieses, ja, vermutlich wieder eisernen Vorhangs, müssten ja wieder Soldaten stationiert sein. Es bleibt eine viele, viele hundert Kilometer lange Grenze. Was könnte denn Deutschland beisteuern? Außenminister Wadefuhl hatte ja angedeutet zunächst, man sei mit der Brigade für Litauen schon genug beansprucht. Jetzt heißt es wieder, man dürfe sich nicht aus der Verantwortung drücken. Was gilt denn jetzt?
Also mit Stahlhelmen allein und Schutzwesten wird es wohl nicht getan sein. Ich gebe offen zu, dass das übersteigt derzeit, glaube ich, die Fantasie von allen. Was gestern gemacht worden ist, war eine Grundsatzvereinbarung und die muss jetzt mit Leben erfüllt werden. Und ich glaube, dass alle Regierungschefs, die gestern am Tisch saßen, im Hinterkopf sehr wohl auch schon die Budgetzahlen gesehen haben. Und die gehen dann in einen Bereich hinauf, der nahezu astronomisch ist. Denn wir dürfen nicht vergessen, diese Soldaten müssen erst einmal ausgebildet werden, sie müssen ausgerüstet werden, sie müssen in Kasernen untergebracht werden. Das heißt aber auch, das geht nicht am Tag Null. Sprich, in dem Moment, wo ein Waffenstillstand wäre, müssten diese Truppen ja bereit sein. Und man kann sich kaum vorstellen, dass man den Herrn Putin ersuchen wird, also sie sind so nett und warten es, bis wir die Truppe aufgestellt haben und dann dürfen sie wieder agieren. Das heißt, hier muss, wenn man das umsetzen will, extrem rasch gehandelt werden. Das heißt aber auch, dass diese Truppenteile eigentlich jetzt schon ausgesucht werden müssten und es nicht in ewig langen Verhandlungen überlegt werden kann, wer und wann denn das gemacht wird.
Es klingt nicht so, als wären diese Sicherheitsgarantien besonders abschreckend für den Mann im Kreml. Trump will Putin ja bei einem spontanen, zwischenzeitlichen Telefonat die Zusage für ein Zweiertreffen zwischen Russlands Machthaber und dem ukrainischen Präsidenten entlockt haben. Danach solle es dann ein Dreiertreffen mit Friedensstifter Trump geben. Halten Sie es für wahrscheinlich, dass Putin sich wirklich darauf einlässt? Und warum sollte er das tun, wo doch die Zeit militärisch zumindest für ihn zu laufen scheint?
Nun, dafür spricht schon einiges. Das eine ist, dass er Trump offenbar etwas schuldig ist. Und wir haben uns ja alle gedacht, wie wir den Gipfel gesehen haben, Sie sicherlich auch, in Alaska, da muss doch noch irgendetwas da gewesen sein, was wir nicht wissen. Und das kann eben diese Option gewesen sein, dass Trump mit Putin vereinbart hatte, wenn ein Punkt so weit gediehen ist, dann spielen wir die Karte, dass sie oder dass du dich mit Volodymyr Zelensky triffst. Das Risiko liegt auf beiden Seiten, denn auf der einen Seite kann sich Putin nicht leisten, dass er seinen neuen Best Buddy Mr. Trump irgendwie richtig vergrault, denn den braucht er ja, um auf die Weltbühne zurückzukommen. Und auf der anderen Seite muss er sehr, sehr aufpassen, dass er nicht ein Zugeständnis macht, das ihn im Kreml in Schwierigkeiten bringt. Das heißt, der Donbass wird aller Vermutlichkeit nach wirklich weg sein. Und die Frage ist, ob sich Zelensky darauf einlässt, auch noch die noch nicht eroberten Donbass-Gebiete freizugeben. In Saporischje und in Cherson kann man davon ausgehen, dass die derzeitige Kontaktlinie das Ende bedeutet. Und als Rückgabe und als Tausch geben die Russen dafür die Gebiete auf bei Sumy und bei Kharkiv. Für Zelensky steht unglaublich viel mehr am Spiel, denn wenn er Nein sagt und aufsteht und sagt, er macht hier nicht mit, das kann er nicht, aus welchen Gründen auch immer, dann kann er nicht wissen, wie Trump reagiert. Und da gibt es zwei Optionen. Trump sagt, ich unterstütze weiter, weil das war unfair, wie Putin mit dir umgegangen ist. Und die zweite Variante, die ich glaube eher zum Schlagen kommen wird, ist die, ich habe verhandelt, ich habe alles getan und die Ukraine wollte einfach nirgendwo nachgeben. Daher ziehen wir uns zurück. Und das wäre der Worst Case für die Ukraine, denn da muss man ganz ehrlich sagen, die Europäer sind in keinster Weise in der Lage, auch nur annähernd die Ukraine mehr als ein halbes Jahr im Gefechtsfeld zu halten.
Aber das letzte Szenario, was Sie beschrieben haben, wäre dann auch die erfolgreiche Spaltung des transatlantischen Bündnisses de facto. Putin hätte es geschafft, die USA und die Europäer auseinanderzutreiben in puncto Frieden schaffen in der Ukraine.
Herr Niemann, wenn dieses Szenario eintritt, ich glaube, dann haben wir eine mögliche Kettenreaktion, wo die Spaltung des transatlantischen Bündnisses nur ein Teil davon ist. Das nächste wird die Frage sein, wie geht G7 damit um, dass Trump immer wieder darauf betont, dass er eigentlich Putin in dieser Runde zurückhaben will. Was passiert, wenn Trump sagt, also wenn Sie nicht wollen, dass er wieder zurückkommt und mit mir nicht reden wollen, ich treffe mich am 3. September in Peking mit Xi Jinping und mit Putin anlässlich des 80-jährigen Jubiläums der Niederlage der japanischen kaiserlichen Truppen im Zweiten Weltkrieg gegen China, dann machen wir eben G3. Und das ist, glaube ich, die große Gefahr, dass hier wirklich ein Dammbruch entsteht. Und auch das liegt auf den Schultern von Zelensky, der letztendlich sehr wohl eine Schlüsselrolle dabei spielt, wie die wertebasierte Ordnung und wie auch die Weltordnung in Zukunft aussehen wird. Und da kommen die Europäer ganz massiv ins Spiel, denn wenn sie hier nicht Zelensky abstützen können, das ist die einzige Chance, dass er anschließend vielleicht doch etwas zustimmt, was für die Ukraine ganz erschütternd ist und was auch völkerrechtlich nahezu als Katastrophe zu bezeichnen wäre, dass eben ein Aggressor mit seiner Besetzung durchkommt, aber für the greater best, Zelensky dann doch sagt, wir nehmen das, wenn wir die Garantien bekommen, und dann kann er eben ganz böse gesagt nicht mehr beten.
Von einem war überhaupt nicht mehr die Rede in Washington oder kaum noch, von US-Sanktionen gegen Russland. Die hatte ja Trump angedroht, falls Putin dem Waffenruhe-Ultimatum nicht nachkommt, was der ja unbeeindruckt verstreichen ließ. Trump hat außer verbalen Drohungen doch nie Druck auf Putin ausgeübt, jedenfalls nicht, dass wir es wüssten. Wird er das aus Ihrer Sicht noch tun, falls Putin jetzt wieder auf Zeit spielt oder sich einem Treffen mit Zelensky doch noch verweigert?
Also ich glaube, der Punkt ist schon der, dass Trump insofern indirekten Druck ausgeübt hat, als Putin völlig klar ist, der Einzige, der ihm den Weg öffnen kann zu halbwegs normalen Beziehungen mit dem Rest der Welt, sprich es auch mehr als mit den 50 Staaten, die sich in der Koalition gegen Russland zusammengeschlossen haben, dieser Door-Opener ist schlicht und ergreifend Trump. Das heißt, der Druck, den Trump ausübt, ist der, dass Putin weiß, wenn Trump nicht mehr an seiner Seite steht und auch nicht mehr ihn als Freund betrachtet, dann ist er dort, wo er nicht hin will, nämlich völlig isoliert, außerhalb der westlichen Welt. Also dieses Druckmittel ist immer noch vorhanden, da ist die Frage, wie sehr Trump diese Karte spielen will. Die Frage von US-Sanktionen sind natürlich eine ganz, ganz schwierige, die auch auf die Europäer dann Auswirkungen haben werden. Denn dass Trump von heute auf morgen die Bedingungen für bestimmte Verträge schlicht vom Tisch wischt, ist einfach auch dadurch gegeben, dass er eine völlig andere Ansicht von Ordnung hat. Für ihn war es offenbar entscheidend, dass Putin mit ihm sich trifft, dass Putin kommt, wenn er ihn einlädt und dass sie verhandeln. Und damit war für ihn schon der Goodwill von Putin genug und damit muss man keine Sanktionen erlassen. Die Frage der Sanktionsaufhebung der USA ist für die Europäer besonders bitter, denn Europa hat ja immer gesagt, Solange Russland die Gebiete nicht zurückgibt, werden die Sanktionen nicht aufgehoben. Was aber, wenn Putin einen Friedensvertrag unterschreibt und Zelensky die Gebiete abtritt? Wie reagieren die Europäer dann? An sich müssten sie ja, wenn die Ukraine schon sagt, wir leben mit den Russen, mit diesem Vertrag.
Die Sanktionen aufheben.
Richtig, die Sanktionen aufheben. Und das wäre dann wirklich der komplette Sieg von Wladimir Putin. Und das Bittere ist, wir werden es vielleicht in ein paar Wochen oder Monaten sehen, man wird dieses Ergebnis möglicherweise derzeit nicht korrigieren können. Aber die Frage ist, wie gehen wir in Zukunft damit um? Und manche sagen, das ist bereits spilled milk, also das ist Geschichte geworden. Das wage ich etwas frühzeitig, dass man das behauptet. Aber wir müssen jetzt schon wirklich darüber nachdenken, the day after, was machen wir mit dieser Weltordnung, wenn dieser Konflikt zu Ende ist? Weil dann ist nicht Ruhe eingekehrt, dann ist eine neue Ära angebrochen. Und wenn wir hier wieder nicht in der Lage sind, sie mitzugestalten, dann werden die Europäer auch die nächsten 20 Jahre nur reaktiv sein können.
Ernüchternde Beobachtung. Sie haben lange vor dem denkwürdigen roter Teppich-Empfang für Russlands Machthaber in Alaska das ukrainische Dilemma, so sage ich es mal, so beschrieben und gesagt, Selenskyj hat die Moral, Putin hat die Macht. Sehen Sie das nach dem sogenannten Supergipfel in Washington noch genauso?
Ja. Das Einzige ist, er hat in seiner Moral, in der er eigentlich sehr, sehr alleine gestanden ist, zumindest jetzt Mitstreiter, die diese Morallast mittragen. Und was halt wirklich ein ganz großes Rätsel ist, ob die Europäer wirklich zu all dem stehen, was sie versprochen haben an die Ukraine, ob sie zu all dem stehen, was sie auch gestern zugesagt haben. Denn wenn dieser Tag der Abrechnung kommt für die Europäer und sie wieder zurückzucken und sich in byzantinischen Sätzen austoben, wo am Schluss dann steht, wir hätten zwar ganz gerne, aber irgendwie geht's doch nicht, dann hat Europa jeglichen Anspruch verloren, überhaupt als Global Player jemals auftreten zu wollen. Und dann ist die Frage einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik wirklich nur eine Papierfrage.
Herr Fischer, ich danke für Ihre Analysen und Ihre Einschätzung. Vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten.
Ich danke, Herr Niemann.
Ein interessanter Blick auf diesen Gipfel, auch auf die unterschiedlichen oder eben doch parallelen Interessen von Donald Trump und Wladimir Putin.
Ja, und das bewegt offenbar auch viele unserer Hörerinnen und Hörer, Kai. Nach dem denkwürdigen Treffen zwischen Trump und Putin in Alaska erreichten uns etliche Mails, die im Kern dieselbe Frage stellten. Kann es sein, dass Russlands Machthaber den US-Präsidenten irgendwie in der Hand hat? Ein paar Beispiele. Michael Quast fragt, ob Putin eventuell Beweise gegen Trump im Fall Jeffrey Epstein hat oder von irgendwelchen Finanzdeals von Trump, die ihn ruinieren könnten. Gunnar Lade fragt, ob es in russischen oder amerikanischen Kellern irgendwelche Leichen geben könnte, die Trumps Verhalten erklären. Und ein Herr Meyer wünscht sich mehr Informationen zur vermeintlichen Abhängigkeit Trumps von Putin. Du hast doch dazu mal eine ganze Sendung gemacht, oder?
Ja, auch weil uns schon damals zahlreiche Mails und Nachfragen dieser Art erreichten, hatte ich am 3. Juni dazu ausgiebig den Kollegen Johannes Hanow befragt, der für das ZDF eine Doku mit dem vielsagenden Titel »Putins Helfer, Trump, Musk und der Kreml« produziert hat. Mit hochinteressanten Einblicken, wie ich fand, zum Beispiel war Trump ja als Geschäftsmann und mitten im Kalten Krieg Ende der 80er Jahre nach Moskau gelockt worden, muss man wohl sagen, mit der Karotte möglicherweise einen Trump-Tower am Roten Platz bauen zu können. Es kommt ein Ex-KGB-Beamter zu Wort in dieser Dokumentation, der erzählt, Trump sei vom sowjetischen Geheimdienst kultiviert worden, wie es in der Spionagesprache heißt. Er war in finanziellen Nöten auch immer wieder von russischen Oligarchen mit Finanzspritzen versehen worden und so weiter. Das alles, zu dieser Erkenntnis kommt auch Johannes Hanow, heißt jetzt nicht, dass Trump wissentlich KGB-Agent war oder ist. Es muss auch nicht heißen, dass Putin etwas gegen ihn in der Hand hat und ihn damit handfest erpressen könnte. Jedenfalls wissen wir das nicht so genau. Es gibt dazu keine Belege. Was aber durchaus eine Rolle spielen könnte, dass Trump sich in gewisser Weise Russland verpflichtet sieht, ganz abgesehen davon, dass er aus seiner Bewunderung für Putin und dessen Machtfülle ja kein Geheimnis macht. Und auch entscheidend, Sie hegen in der Hinsicht dasselbe Interesse, dass Ihnen ein starkes, einiges Europa eigentlich eher ein Dorn im Auge ist. Trump sieht die EU als wirtschaftlichen Konkurrenten, wenn nicht gar als Gegner. Und er sieht die EU auch als ein Konglomerat, das versucht, den Tech-Konzernen, also Musk und Co., Regeln aufzuerlegen. Er hat keinerlei Berührungsängste mit Autokraten, egal ob sie aus Nordkorea oder Russland stammen, das wissen wir. Und diese Folge vom 3. Juni gibt über all das etwas mehr Aufschluss. Einen Link packen wir auch in die Shownotes dazu. Und auch das, Stefan, ist aus meiner Sicht wieder ein Beleg dafür, wie schnell Europa machtpolitisch und militärisch eigentlich auf eigene Beine kommen muss.
So ist es, Kai. Danke dir. Das war Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Es verabschieden sich Stefan Niemann
und Kai Küstner. Und ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch. In 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen sprechen jeden Morgen zwei Hosts aus unterschiedlichen Teilen Deutschlands miteinander über die Nachrichtenthemen, die bei ihnen gerade eine Rolle spielen. Was kann man zum Beispiel tun gegen die zunehmende Gewalt gegen Polizisten oder Rettungsdienste? Oder darf der Arbeitgeber seine Angestellten nach einer Krankmeldung besuchen, um zu schauen, ob sie wirklich krank sind? Zu allen Themen hört ihr immer Stimmen von Betroffenen, also von Menschen, die im Alltag mit diesem Thema zu tun haben und bekommt so neue Einblicke in aktuelle Nachrichten. Hört doch mal rein in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr auch in unserer Folgenbeschreibung.